Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Für die, die daheim zuschauen und mich noch nie gesehen haben. Mein Name ist Simon Rohr und ich werde heute über einen schwierigen und wahrscheinlich auch oft missverstandenen Text predigen. Andreas hat schon gesagt, das ist das Kapitel 11 aus dem 1. Korintherbrief. Und dort der Teil, wo es über das Abendmahl geht. Das ist ein längerer Abschnitt. Und der Text, der hält ein paar Stolperfallen bereit. Und ich finde, er lässt uns als Leser ab und zu einmal mit einem Fragezeichen zurück. Und gerade vorweg, ich werde heute Morgen nicht alle Fragezeichen auflösen können. Aber ich bin mir trotzdem sicher, dass es für uns zum Gewinn wird, wenn wir uns mit dem Text beschäftigen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es immer ein Gewinn ist, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Ja, also generell ist das 11. Kapitel kein leicht verdauliches Kapitel. Im ersten Teil geht es um die Frage, ob Frauen ihr Haar im Gottesdienst verhüllen müssen. Und wenn man die Verse dann so liest, können das daheim oder mal noch machen, dann spürt man, dass sich so der Paulus als Verfasser richtig ereifern tut. Und er ist ganz fest davon überzeugt, dass das so sein soll. Für uns heute ist die Argumentation nur sehr schwierig. Nachvollziehen, es ist nur schwer verständlich. Und wenn ich so in die Runde schaue, dann haben wir uns über in Paulus seine Argumente ja auch hinweggesetzt. Zu Recht, wie ich finde. Aber da liegt bei den Paulusbriefen ab und zu ein bisschen das Problem, oder eigentlich das grösste Problem im Verstehen. Einiges, was er schreibt, ist für die damalige Zeit und die aktuelle Gemeindesituation, die er hingeschrieben hat. Und einiges aber eben auch nicht. Einiges ist ganz allgemein gültig und auch für uns heute noch wirklich von höchem Wert und gilt auch für uns noch. Und weil die Bibel leider nicht in zwei Farben gedruckt ist, sodass man immer gerade weiss, zu welcher Kategorie der aktuelle Vers gehört, ja, darum wird noch heute sehr viel so über die Deutung und das Textverständnis von diesen Kapiteln und von diesen Versen gestritten. Genau, und ihr werdet heute Morgen dann merken, dass es auch bei dem Abendmahltext immer mal wieder einen Wechsel gibt, von hat damals gelten und ist auch heute noch gültig. Und wenn ich euch jetzt den Text auslege, ich bin mir absolut sicher, dass nicht 100% von allen Christen mit meiner Auslegung einverstanden wären. Weil das einfach einer von diesen Texten ist, wo man auch mal kann, anderer Meinung sein. Aber ich mache es nach dem besten und nach dem aktuellsten Wissensstand von mir. Genau, aber das noch mal so ein bisschen vorweg. Lassen wir doch zuerst einfach mal die Bibel reden. Ich glaube, das ist das Beste. Dann haben wir die beste Basis, wenn ihr den Text auch gerade frisch gehört und gelesen habt. Und zwar könnt ihr mitlesen oder könnt einfach mir zulassen. Ich möchte euch den Abschnitt vorlesen. Es ist ab Vers 17 bis Vers 34. Es sind so drei Teile und der erste Teil ist überschrieben mit Missstände bei der Feier des Abendmahls. Der Paulus schreibt, aber da ist noch eine Sache, zu der ich euch Anweisungen geben muss. Und in dieser Hinsicht kann ich euch nicht loben. Ihr kommt nämlich nicht zu eurem Wohl zusammen, sondern zu eurem Schaden. Vor allem geht es um Folgendes. Wie ich höre, gibt es verschiedene Lager, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt. Zum Teil glaube ich das auch. Es kann ja gar nicht anders sein, als dass es verschiedene Parteien bei euch gibt. Nur so zeigt sich, wer von euch sich bewährt. Wenn ihr zusammenkommt, hat das nichts mit dem vom Herrn eingesetzten Mahl zu tun. Denn wenn es ans Essen geht, hält jeder sein eigenes Mahl. Der eine ist noch hungrig, der andere schon betrunken. Könnt ihr denn nicht zu Hause essen und trinken? Oder missachtet ihr die Gemeinde Gottes und wollt die herabsetzen, die nichts dabei haben? Was soll ich zu euch sagen? Soll ich euch dafür etwa noch loben? Nein, dafür lobe ich euch nicht. Der nächste Abschnitt heißt die Überlieferung vom letzten Abendmahl. Denn ich habe selbst vom Herrn eine Überlieferung empfangen und die habe ich euch weitergegeben. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm der Herr Jesus das Brot. Er sprach das Dankgebet, brach das Brot in Stücke und sagte, das ist mein Leib für euch. Tut das immer wieder zur Erinnerung an mich. Genauso nahm Jesus nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher steht für den neuen Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Er kommt zustande durch mein Blut. Tut das immer wieder, so oft ihr aus dem Becher trinkt, zur Erinnerung an mich. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus diesem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, solange bis er wiederkommt. Und jetzt der dritte Abschnitt, Anweisungen zur Feier des Abendmahls. Deshalb gilt, wer auf unwürdige Weise das Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, der macht sich schuldig, und zwar am Leib und Blut des Herrn. Jeder Mensch soll das für sich selbst überprüfen. Und nur wenn er besteht, soll er vom Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne zu beachten, dass es sich um den Leib des Herrn handelt, für den gilt, mit diesem Essen und Trinken spricht er sich selbst das Urteil. Das ist auch der Grund, warum es bei euch so viele Schwache und Kranke gibt. Ja, manche sind sogar schon gestorben. Würden wir uns selbst richtig prüfen, dann müsste der Herr nicht das Urteil über uns sprechen. Sein Urteil dient dazu, uns zurechtzuweisen. Damit verhindert er, dass wir zusammen mit dieser Welt endgültig verurteilt werden. Deshalb, liebe Brüder und Schwestern, gebe ich euch die Anweisung, wartet aufeinander, wenn ihr zum Essen zusammenkommt. Wer Hunger hat, soll zu Hause essen, damit eure Zusammenkunft nicht zu eurer Verurteilung führt. Alles Weitere werde ich regeln, wenn ich komme. Ja, da hast du jetzt schon ein bisschen im Abschnitt. Und er wird dann auch noch vorbeigehen und das noch weiter ausführen. Er ist nicht zufrieden. Ja, wie ihr gesehen habt, tut sich der ganze Text in drei Abschnitte einteilen oder aufteilen und denen gehe ich jetzt einzeln auch nach. Der erste Abschnitt ist um die Missstände gegangen, die dort herrschen in dieser Gemeinde. Weil in Korinth hat es ein riesiges Problem gegeben beim Abendmahl. Wirklich ein riesiges. Gravierend. Der Paulus spricht sogar von Betrunkenen in dieser Gemeinde. Ich meine, stellt euch das mal bildlich vor. Wir feiern Abendmahl zusammen und der eine oder andere feiert so inbrünstig, dass er am Schluss betrunken ist. Was für ein Bild, oder? Von einer Gemeinde. Ich finde das absolut klar, dass der Paulus ganz, ganz klare Worte für ihn nimmt. Aber das Hauptproblem ist gar nicht die Trunkenheit. Dort müssen wir uns gar nicht so lange aufhalten. Das ist nicht gut, aber das ist nicht das Hauptproblem. Sondern das Hauptproblem ist das fehlende Miteinander, das der Paulus dort ausmacht. In dieser Gemeinde damals in Korinth hat es sehr grosse soziale Unterschiede gegeben. Man kann sagen, vom Bettler bis hin zu einer ganz reichen Person oder reichen Familie haben sich alle in dieser Gemeinde getroffen. Alle sozialen Schichten sind dort zusammengekommen. Und das ist eine super Sache. Das ist eigentlich genial. Aber es ist keine Rücksicht aufeinander genommen worden. Und das hat natürlich zu Unmut und wahrscheinlich auch zu Streitereien geführt. Ihr müsst wissen, das Abendmahl hier ist nicht einfach so wie bei uns heute aus einer Brot- und aus einer Kelchhandlung bestanden. Nein, es ist so mit einer richtigen Mahlzeit verbunden worden. Und dabei hat eben jeder selber mitgebracht, was er dann auch gerade essen will und auch, was ihm, wie er das Abendmahl nehmen will. Und ja, es war auch so ein bisschen üblich, dass man dann gezeigt hat, was man hat. Also die einen haben so ihren Reichtum zur Schau gestellt und haben besonders viel und besonders teure Lebensmittel mitgenommen. So, kann man es vorstellen, so ein bisschen um sich herum aufbiegen und so ein bisschen zeigt, was man hat und dann da auch schon von Anfang an essen, weil es schmeckt dann so fein und sieht so aus und da mag man ja nicht warten und dann lenkt man zu, oder? Und die anderen sind schon mit hungrigem Magen gekommen und haben vielleicht irgendwie ein Stückchen Brot hingelegt oder gar nichts. Und dann hat es so fein geschmeckt und geschmatzt nebendran. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist doch, also das ist leidig, oder? Und da gibt es eine schlechte Stimmung. Und einige Ausleger datieren den Text oder den Brief auch in die Zeit, wo in Korinth eine Hungersnot geherrscht hat. Und das ist ja so, und Hungersnot hat immer nur die Ärmsten richtig hart getroffen. Die haben dann fast gar nichts mehr bekommen für ihr Geld. Und haben richtig müssen hungern. Aber die reich waren, klar, die haben mehr müssen zahlen. Aber die haben immer noch können kaufen und die haben immer noch richtig gehabt. Und so muss die Schere besonders gross gewesen sein, in dem Moment, in dieser Gemeinde. Ja, wir denken heute vielleicht, wo ist das Problem? Die können ja teilen. Ja, das könnte es. Ich glaube, das wäre die Lösung. So meint es doch auch der Paulus. Aber sie haben es eben nicht gemacht. Und zwar ist das nicht einfach ganz ein spezielles Problem der Korinther, sondern in der damaligen Zeit war es üblich, dass man nicht teilt. Dass man über die Klassenschichten hinweg nicht teilen tut. Man hat im Stand gemäss gegessen. Und das hat man genossen, das hat man verdient. Und wenn der andere das nicht hätte können, dann hätte er es halt nicht verdient gehabt. Ganz eine andere, fremde Welt für uns. Also mir geht es immer so. Es gibt sogar Überlieferungen, wo ein sehr reicher Mann quasi einen Normalverdiener eingeladen hat zum Essen. Und dann ist zweierlei Essen aufgetischt worden. Für sich ganz teuren und grosse Mengen. Und für diesen halt einfach seinem Stand gemäss. So ein bisschen das normale Essen in einer normalen Menge. Und das hat sich nicht einmal dann durchmischt am gleichen Tisch. Oder? Das muss man sich mal vorstellen. Also das war tief verwurzelt. Das heisst nicht irgendwie ein Problem von dieser Gemeinde, sondern es ist so gelebt worden. Aber die Gemeinde hat das nicht überwunden, sondern sie hat es zugelassen, dass sie das hier auch so gelebt haben im Gottesdienst. Ich finde, es ist sehr leicht verständlich, dass der Gemeinde da eben, der Paulus die Gemeinde sehr fest, ja, zurechtweist, scharf. Er schreibt, soll ich euch dafür etwa noch loben? Nein, dafür lobe ich euch nicht. Das ist noch lieb, oder? Ich glaube, ich hätte noch klarere Worte gefunden. Also, das ist so ein bisschen die Ausgangssituation. Das ist so Missstände, die da waren. Dann im zweiten Teil, dann schreibt er über das Abendmahl. So wie er es quasi mitbekommen hat, wie es ihm auch überliefert worden ist. Und das, was er da im zweiten Teil schreibt, das steht fast wörtlich in Lukas 22, 19 und 20. Also er zitiert fast wörtlich aus dem Lukas-Evangelium. Und es ist ihm ein Anliegen, jetzt in der Gemeinde noch einmal genau zu sagen, um was es im Abendmahl geht und warum oder wofür das es steht. Und für euch spannend, in dem zweiten Teil sind Vers 4, 5 und 26. Und der Paulus beschreibt, was Jesus gemacht hat an dem Abendmahl, quasi bei, also im letzten Abend, bevor er dann gekreuzigt worden ist. Jesus hat mit seinen Jüngern zusammen das Passamal, das Passalam genommen. Und er hat am Anfang ein Tischgebet, ein Dankgebet gesprochen. Das ist wie, wenn wir am Tisch hocken und ein Dankgebet fürs Essen sprechen. Und dann hat Jesus Fladenbrot genommen und hat es geteilt in zwei Hälften und hat es dann seinen Jüngern gegeben und die haben wieder nehmen. Und mit dem Fladenbrot hat man dann auch quasi, das hat man dunkt und gegessen. Und dann hat er sich daran erinnert, Jesus, dass das Brot, das Fladenbrot für sein Leib steht, wo er hingegeben hat. Oder damals hätte er müssen sagen, wo ich werde hingegeben. Und aus unserer Sicht, wo er hingegeben hat. Und zum Schluss ist dann noch die Aufforderung gekommen, dass das Brotbrechen immer wieder wiederholt soll werden. Als Erinnerung an Jesus Christus. Und danach ist getrunken und gegessen worden. Das Passamal hat einen bestimmten Abfall gehabt, einen bestimmten Ablauf. Und es hat immer wieder mal einen Becher Wein gegeben. Aber das ist alles eigentlich festgemacht. Und man geht davon aus, dass beim dritten und letzten Becher Wein, beim Segensbecher, dann Jesus den Becher genommen hat und gesagt hat, dass der Becher jetzt für einen neuen Bund steht, wo Gott mit den Menschen schließt. Und das ist möglich durch das Blut von Jesus. Nur dank dem ist der neue Bund zustande gekommen. Und auch da folgt dann wieder die Aufforderung, dass man sich immer wieder daran erinnern soll, so oft ihr aus dem Becher trinkt, so oft, immer wieder. Und wir können daraus bereits ableiten, dass das Abendmahl, wo Jesus mit seinen Jüngern genommen hat, so wie es auch der Paulus hier beschreibt, als Teil von einem Essen wirklich eingebettet war, eben Passamal, das Passalam, das man dort genommen hat. Und Teil von einer Mahlzeit war ja dann auch in der Gemeinde in Korinth, so wie es der Paulus schreibt. Ein anderer wichtiger Punkt ist vielleicht auch, wo wir uns heute immer wieder fragen, muss man Wein nehmen? Darf man Traubensaft nehmen? Muss man Traubensaft nehmen? Darf man Wein nehmen? Das sind so Fragen, die höre ich auch ab und zu. Und aus dem Text geht eindeutig hervor, dass es weder noch war. Das ist auch eine grosse Überraschung. Es war weder Wein noch Traubensaft, den sie getrunken haben. Wenn wir spitzfindig sein wollen, war es wasserverdünnter Wein. Und das ist damals ganz klar unterschieden worden. Traubensaft ist irgendwann verdorben, das hätte man nicht können ein Jahr lang haltbar machen. Wein hat man natürlich, also so hat man den Traubensaft haltbar gemacht, indem man Wein gemacht hat. Wein war stark, auch nicht so schmackhaft damals, habe ich gelesen. Und man ist wirklich schnell betrunken worden. Und darum hat man den Wein mit Wasser verdünnt. Und so hat man die ganze Mahlzeit, also man hat ihn stark verdünnt, das Wasser mit Wein oder, ja, ich weiß gar nicht in welchem Verhältnis, einfach die dünne Weinmischung können trinken, ist nicht betrunken worden und gleichzeitig hat es auch das Wasser, das nicht immer so reinlich war, verträglicher gemacht. Ja, genau. Aber noch etwas anderes ist spannend. Es geht gar nicht um die Frage, Wein oder Traubensaft eigentlich, weil Jesus legt im Vers 25 den Inhalt nicht auf, quasi unser Augenmerk nicht auf den Inhalt, sondern auf den Becher oder auf den Kelch, je nach Übersetzung. Der Becher, der steht für einen neuen Bund, steht. Er schreibt gar nicht vom Inhalt. Er schreibt, der Becher steht für einen neuen Bund, wo Gott mit uns Menschen schließt. Alle, die an Jesus glauben, sind Teil von dem neuen Bund. Und der neue Bund, der kommt nur dank dem Blut von Jesus zustande. So wie Jesus ja, sein Leib für uns geopfert hat, so hat er auch sein Blut hingegeben, damit eben der neue Bund möglich ist. Ich habe vorhin schon gesagt, lesen wir mal den Anfang von 1. Korinther 11 noch. Und einen zweiten Leseauftrag, heute regnet es ja, dann habt ihr ein bisschen Zeit am Nachmittag. Leset mal noch 2. Mose 24. Ganz ein spannendes Kapitel. Dort schließt Gott schon einen Bund mit dem Volk, und zwar am Berg Sinai. Und dort kommt das Blut auch wieder vor. Und ich lese euch einfach 3 Verse davon, rasch vor, so ein bisschen die entscheidenden, und dann könnt ihr den Rest selber noch entdecken. Also das ist Vers 6 bis 8. Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in einige Becken. Das ist von geopferten Tieren, das Blut. Mit der anderen Hälfte besprengte er den Altar. Dann nahm er das Buch des Bundes und las es dem Volk vor. Wieder erklärten sie, das Volk, alles, was der Herr befohlen hat, wollen wir tun. Wir wollen seinen Geboten gehorchen. Mose besprengte das Volk mit dem Blut aus dem Becken und sagte, dieses Blut besiegelt den Bund, denn der Herr den der Herr mit euch geschlossen hat, indem er euch diese Gesetze gab. Dieses Blut besiegelt den Bund. Das zieht sich durch. Im Abendmahl auch wieder. Dieses Blut. Damit Gott überhaupt einen Bund mit seinem Volk können eingehen, hat zuerst mal ein Brandopfer da gebracht werden. Damit, und das Blut von dieser Opfertier hat dann so eine reinigende Wirkung gehabt und hat können die Verfehlungen von dem Volk quasi aufheben. Und Mose hat dann das Volk mit dem Blut besprengen. Und so steht eben auch der Traubensaft oder der Wein oder der wasserverdünnte Wein, das ist nicht so entscheidend, für das Blut von Jesus. Das ist die Symbolik. Nach biblischer Auffassung ist im Blut immer das Leben enthalten. Und alles Blut gehört in besonderer Weise Gott, weil er allein ein Leben schaffen kann. Und Blut hat dementsprechend schon zu Zeiten vom Alten Testament ganz eine besondere Bedeutung gehabt. So schützt zum Beispiel das Blut von der Passalämmer vor tödlicher Bedrohung. Sie mussten es einstreichen. Die Türpfosten, und es hat vor tödlicher Bedrohung geschützt, das Blut. Einen ganz hohen Stellenwert hat es schon immer gehabt. Und nur dank dem Blut von Jesus ist jetzt der neue Bund überhaupt möglich. Jesus hat sein Blut anstelle gegeben. Und anstelle heisst anstelle von meinem Blut. Er ist anstelle gestorben. Er hat es gegeben anstelle von uns. Und hat uns dadurch ein für alle Mal von unserer Schuld gereinigt. Ja, und das ist dann im Vers 26 von dem Kapitel 11, führt uns dazu, dass Abendmahl nicht nur ein Erinnerungs-, sondern auch ein Verkündigungsmahl ist. Das schreibt Paulus dann so. Wenn wir das Abendmahl zusammen nehmen, dann reden wir auch davon, was Jesus für uns gemacht hat. Jesus ist gestorben. Das ist so. Und das bedeutet, dass wir den Tod verdient hätten, er ihn aber für uns auf sich genommen hat. Und damit sind wir frei geworden von dem Urteil, das wir verdient hätten. Der Paulus schreibt dann dort so: Verkündet ihr den Tod des Herrn, solange bis er wiederkommt. Er sagt zwar nur, verkündet den Tod. Aber die Verstehung ist schon dabei und die Wiederkunft auch. Es umfasst natürlich alles, weil er sagt ja die Hoffnung schon, bis er wiederkommt. So lange sollen wir das Abendmahl nehmen und damit eben auch die gute Botschaft verkünden, was Jesus für uns gemacht hat. Und es ist davon auszugehen, dass immer, wenn irgendwie eine Wiederkunft erwähnt worden ist, steht zumal in der Gemeinde, oder wenn dann der Brief vorgelesen worden ist in Korinth und dann haben sie da den Satz vorgelesen, solange bis er wiederkommt, dass die Gemeinde dann am Maranatha gerufen hat. Maranatha heisst, unser Herr, komm. Und ich finde die Erwartung so schön, wenn man Wiederkunft redet, dass man dann so, Maranatha, unser Herr, komm endlich, komm, wir warten auf dich, dass wir die Erwartung pflegen. Und ich habe mir so überlegt, ich habe gar nichts dagegen, wenn man das bei uns ab und zu einmal hören würde. Im dritten Abschnitt geht es dann so ein bisschen um die Anweisungen für das Abendmahl. Und größtenteils sind die spezifisch für die Gemeinde hier in Korinth. Und in Bezug natürlich auf das Problem, das nicht in Gemeinschaft leben können, nicht teilen können. Aber eben nur größtenteils. Es hat sehr wohl auch etwas drin, das für uns gilt. Zum Beispiel gerade im Vers 27. Den haben sicher alle schon mal gehört, der muss sinngemäss. Deshalb gilt, wer auf unwürdige Weise das Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, der macht sich schuldig, und zwar am Leib und am Blut des Herrn. Und ich habe das Gefühl, dass der Vers leider schon ganz oft auch komplett falsch ausgelegt oder falsch verstanden worden ist. Wahrscheinlich beides. Es gibt Christen und Gemeinschaften, die meinen, dass man das Abendmahl nur dann nehmen darf, wenn man absolut frei von Sünde ist. Und ich würde sagen, das ist eine von diesen falschen Verständnissen von diesem Vers hier. Und ich habe als Jugendlicher auch so eine Auslegung gehört und ich hatte lange Zeit an dem zu knagen. Und Mühe hatte, mich auf das Abendmahl zu freuen. Abendmahl hat immer so ein bisschen Stress bedeutet für mich. Ich habe immer Angst gehabt, ist echt da noch eine Sünde in meinem Leben? Und wenn ich es dann doch nehme, versündige ich mich noch zusätzlich? Was passiert dann? Es hat immer so ein bisschen den Puls aufgetrieben. Ich meine, im Vers 29 heißt es ja dann noch, denn wer isst und trinkt, ohne zu beachten, dass es sich um den Leib des Herrn handelt, für den gilt, mit diesem Essen und Trinken spricht er sich selbst das Urteil. Also wenn wir dann den ersten Satz schon falsch verstehen, können wir das ja auch noch falsch verstehen. Und dann werden wir so richtig nervös. Darf ich jetzt aber mal nehmen? Ist es wirklich okay? Oder lade ich da eine grosse Schuld, eine grosse Sünde auf mich? Tue ich mich selber verurteilen? Ich meine, wer will schon gegen sich selber das Urteil sprechen? Ja, der Paulus meint es da gar nicht so, wie ich es jetzt dargelegt habe. Ich meine, Jesus selber hat mit seinen Jüngern das Abendmahl genommen. Ohne, dass sie vorne wären, opfern. Ohne, dass er noch hingestanden wäre und gesagt hat, ich vergebe euch eure Schuld, wie er es ja immer mal wieder gemacht hat, Personen. Also er hat das können. Nein, sie sind da gehockt, wie sie gewesen sind. Was sie auch mitgebracht haben, was auch immer passiert ist die letzten Tage in ihrem Leben. Sie sind einfach als Mensch mit allen Fehlern, mit allen Schulden, die sie hatten, an dem Tisch gehockt mit Jesus zusammen. Und haben das Abendmahl genommen. Und auch der Judas hat das Abendmahl genommen. Alle. Nur wenige Stunden später hat er Jesus verraten. Das Unwürdig, das Paulus hier schreibt, in dem 11. Kapitel, bezieht sich auf die fehlende Rücksichtnahme in der Gemeinde in Korinth. Ja, es war zwar eine Gemeinde, aber es hat kein Miteinander gegeben. Und man war hartherzig gegeneinander. Und jetzt gibt es ganz viele Ausleger, die sagen, ja, das kann gar kein Problem mehr von uns sein, weil wir essen ja gar nicht mehr so zusammen, wie es damals gemacht worden ist. Wir haben das Abendmahl losgelöst von einer Mahlzeit. Und es wird ja auch quasi von der Gemeinde gesponsert, offeriert, parat gemacht. Niemand muss etwas mitbringen. Es ist alles klar. Das kann gar kein Thema mehr sein für uns. Und ich finde, das ist jetzt wieder so ein feiner Grad, wo man genau hinschauen muss, wie man wirklich den Vers deutet und wie man ihn verstehen will. In Bezug auf das Essen stimmt es natürlich. Das ist absolut kein Thema für uns. Da können wir uns in dem Moment nicht in die Haare bekommen. Aber die Hartherzigkeit, die dahinter zu erkennen ist, die kann sich ja ganz verschieden zeigen. Die kann sich ja nicht nur beim Essen zeigen. Und dort lohnt sich, dass auch wir rasch hinschauen. Und ich glaube, dort lohnt sich auch, dass wir so wie unsere Gesinnung einmal wieder hinterfragen. Und es ist kein Grund, das Abendmahl nicht zu nehmen, wenn wir dort ein Problem entdecken. Aber das Abendmahl, oder immer dann, wenn man das Abendmahl nennt, ist es super gut, sich wieder zu hinterfragen, wie ist meine Gesinnung. Und ich habe mir so ein bisschen drei Fragen aufgeschrieben, und ich finde, die sind eigentlich noch gut, wenn man sich die stellen würde. Erstens anerkenne ich, dass ich ein hilfsbedürftiger Sünder bin. Es geht da so ein bisschen um Stolz. Habe ich das Gefühl, mein Leben habe ich so fest im Griff. Und es ist alles gut. Und ich kann einfach Gott gern, weil ich Gott gern habe, aber brauchen? Ach, eigentlich nicht. Das wäre eine falsche Haltung. Anerkenne ich, dass ich wirklich Gottes Hilfe brauche. Und dass ich auch Gottes Vergebung brauche. Und die zweite Frage ist dann, habe ich das Geschenk von der Sündenvergebung überhaupt jemals angenommen? Das finde ich ganz wichtig. Und wenn ich es natürlich schon angenommen habe, kann ja das auch schon Jahre, Jahrzehnte zurücklegen. Und dann wäre die andere Frage, ist es noch ein Gnadengeschenk in meinen Augen oder ist es je einmal zur Selbstverständlichkeit geworden? Und auch das wäre nicht gut. Das würde irgendwie von einer Hartherzigkeit, finde ich, zeugen, was gilt, wieder aufzusprengen. Und die dritte Frage, bin ich bereit, von der Opferbereitschaft von Jesus zu lernen? Also das, was Jesus gemacht hat, ist ein gewaltiges Opfer. Und von dem können wir lernen, dass wir mal nicht einfach an uns denken. Er hat gesagt, es wäre schön, ich müsste dich nicht ans Kreuz. Aber wenn es dein Willen ist, dann mache ich es, Herr. Also nicht nur immer nach unserem Gusto, sondern mich bereit, mal zurückzustecken und für andere etwas zu tun. Und habe ich das eben auch dann gelernt, in meinem Alltag umzusetzen. Ich finde auch das ist eine gute Frage. Das hätte sich ein Korinther stellen können, und ich bin sicher, das Essen wäre anders verteilt worden. Ich würde sagen, dass das so Knackpunkt in der Gemeinde von Korinth war. Sie alle haben von der Gnade von Jesus gelebt, aber sie sind nicht bereit gewesen, so ihren Glaubensgeschwistern die gleiche Gnade auch entgegenzubringen, sondern sie haben nur an sich gedacht. Und das geht so nicht in einer Gemeinde. Wisst ihr, das Abendmahl wird ja auch Gemeinschaftsmahl genannt. Und den Film denken, ja, so Gemeinschaft hat auch Gemeinschaft mit Jesus zu tun. Ja, natürlich. Aber es geht auch um Gemeinschaft untereinander, unter den Christen, innerhalb der Gemeinde. Und zwar eben eine Form von Gemeinschaft, die mehr meint als zusammen im gleichen Raum sein. Das macht noch keine Gemeinschaft aus, so wie es da gedacht ist. Jesus hat kurz vor seinem Tod davon gesprochen, dass im Endgericht diejenigen als gerecht dastehen werden, wo ein von seinen geringsten Brüdern oder Schwestern, wenn sie sehen, dass sie hungrig oder durstig sind, zu essen oder zu trinken geben, sagt er. In einem Fremdling oder in einem Bedürftigen, die aufnehmen und bekleiden und Kranke und Gefangene besuchen, wo ein weiches Herz haben, das sich berühren lassen. Das sind die Gerechten, quasi, wo zusammen dann, wenn sie zusammenkommen und das Abendmahl feiern, auch einfach schon mit ihrem Leben und ihrem Tun quasi den Tod von Jesus Christus verkündigen. Und um die Gemeinschaft der gerechten Seelen beim Abendmahl eben auch gehen. Und das Abendmahl, finde ich, erinnert und verbindet uns nicht nur mit Jesus, sondern eben auch untereinander als Gläubige, als Glaubensgeschwister. Ja, wie so oft im Glauben und im Leben geht es um die Herzenshaltung und so eben auch beim Abendmahl. Ich glaube, unsere Herzenshaltung ist ganz entscheidend. Und wenn die mal nicht stimmt, wenn wir irgendwann das Gefühl haben, da ist irgendwann, haben wir nicht das ganze Jahr, würde ich sagen, ist das kein Grund, das Abendmahl nicht zu nehmen. Sondern es ist viel mehr ein Grund, die Erkenntnis für die Danke zu sagen und gerade zu beten und zu sagen, Jesus, schau, ich habe da etwas entdeckt und ich bin verschrocken und ich möchte, dass du mich an der Hand nimmst und mit mir da ja, vorwärts gehst und hilfst. Ich möchte gerne ein weiches Herz haben an dieser Stelle. Genau. Ich finde, wir sollen nicht vergessen, ja, dass er ja quasi für das gestorben ist auch. Dass er sein Leib hat und sein Blut vergossen hat. Eben, auch zum mit uns unterwegs sein. Er möchte, dass wir Nachfolger sind. Das sind meine Gedanken zum Abendmahl, zum Text. Und ich bete mit uns.